Das Spiel verschafft den Menschen die Möglichkeit, über einen unbesiegbaren oder sehr starken Gegner einen, zumindest fiktiven, Sieg zu erringen. Dies bestimmt sowohl die magische Bedeutung, aber auch eine sehr wichtige psychologisch-erzieherische Funktion des Spiels. Es hilft nämlich, die Furcht vor ähnlichen Situationen zu überwinden und es bildet die für das praktische Handeln notwendige Emotionalstruktur aus. Das letzte Wort war schwer und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Pixel und Papier.
Willkommen!
Und zwar zu Folge 13. Im neuen Jahr, erstmal frohes Neues an euch. Was ihr eben für ein Quote gehört habt, wird gut heute, ich habe jetzt schon Wortfindungsstörung, war ein Zitat vom Juri Michailowitsch Lothmann, ein Literaturwissenschaftler und Semiotiker.
Was, ein Symbiotiker?
Semiotiker.
Ach, Semiotiker.
Hat bis 93 gelebt und ich fand den Quote eigentlich ganz passend für den Anfang. Denn, ja, sagt ja schon viel aus. Also ich finde tatsächlich, da steckt viel Wahres drin von meiner persönlichen Seite aus. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht belegen. Bin kein Wissenschaftler, aber ich glaube schon, dass was wir spielen und wie wir spielen auch emotionale Handlungskompetenz gibt. Oder geben kann.
Ja, es gibt ja auch Spiele, die wo man nicht einfach nur stumpf davor sitzt und klickt, sondern die ja auch was mit einem machen und emotionale Reaktionen auslösen oder so. Also ja, wer von euch da draußen mal zum Beispiel Xenoblade Chronicles 3 gespielt hat auf der Switch und ich sag nur Ende Kapitel 5, Anfang Kapitel 6, wo du eigentlich nur 1,5 Stunden da sitzt und eigentlich wie so ein Film guckst, weil diese Sequenz so lang ist und danach bist du fertig mit den mit der Welt. Und es ist in der Mitte vom Spiel ungefähr. Also.
Krass. Okay. Wir haben ein paar Themen dabei. Ich würde sagen, also was wir auf jeden Fall machen, wir sprechen über Spiele, die wir über die Feiertage gespielt haben.
Aber wir wünschen euch natürlich erstmal ein frohes neues Jahr.
Genau, frohes neues. Ich hoffe, ihr habt viel gespielt über die Feiertage. Falls ja, schreibt uns gerne auf Blue Sky, was ihr so gespielt habt. Interessiert uns. Genau. Ich habe auf jeden Fall die Zeit genutzt und viel gespielt und ich habe 4 Spiele mitgebracht, über die ich heute kurz quatschen will.
Dreieinhalb.
Okay, dann würde ich sagen, ich fange an, weil ich habe dann ein halbes mehr. Ich fange mit dem kleinsten Karton an. Du kennst es wahrscheinlich. Es heißt Cabo.
Ja.
Kennst du Cabo?
Ja.
Okay, wenn du es kennst, dann ist es ja relativ, also es ist ein Kartenspiel und der Karton ist eigentlich nicht größer als ein Skatblatt. Außer, dass er auch noch aus Pappe ist. Also ist er eigentlich sogar noch kleiner, weil die Plastikumverpackung meistens größer ist. Cabo haben wir an Weihnachten gespielt. Ich kannte es bis dahin noch nicht. Es hat ganz hübsch illustrierte Karten. Du hast die Zahlenwerte 1 bis 12 drin. 4-mal, glaube ich. Du hast die 0 2-mal drin und du hast die 13 2-mal drin. Und Ziel des Spiels ist es, also du hast 4 verdeckte Karten vor dir liegen, von denen du am runden Anfang dir 2 angucken darfst. Das heißt, 2 deiner Karten kennst du, 2 nicht. Ziel ist es nachher, wenn jemand Cabo ruft und damit die Runde zumacht und jeder nochmal dran war, dann den niedrigsten Zahlenwert in Summe vor dir liegen zu haben. Das ist eigentlich schon, ja, damit ist der Ziel des Spiels relativ einfach erklärt. Und du kannst, wenn du dran bist, entweder vom Nachziehstapel verdeckt eine Karte ziehen, sie dir angucken oder die offene Karte vom Ablagestapel nehmen und sie gegen eine deiner Karten austauschen. Das ist per se erstmal die Mechanik. Und dann gibt es noch 3 Sonderfunktionen. Es gibt 3 Zahlenwerte, also auf unterschiedlichen Karten sind die drauf, 3 Sonderkarten sozusagen. Es gibt einen Peak, mit dem darfst du einer deiner eigenen Karten angucken, einen Spy, damit darfst du die Karte, eine Karte eines Gegners angucken und einen Swap, damit darfst du eine deiner Karten mit einem des Gegners tauschen. Verdeckt, versteht sich. Also die anderen wissen auch nicht, was du hast und so. Und das ist eigentlich schon alles. Es ist sehr einfach. Es gibt noch die Sonderregel, dass wenn du mehrere gleiche Karten vor dir richtig umdrehst, also wenn du sie umdrehst und es sind die richtigen gleichen Karten, darfst du sie gegen die eine verdeckte, die du entweder vom Nachziehstapel oder gegen die offene vom Ablegestapel, darfst du sie tauschen. Dadurch kannst du Karten loswerden und sehr stark deine Punkte reduzieren. Ja, ist eigentlich alles. Ich finde es witzig. Es macht Spaß. Vor allen Dingen macht es Spaß, wenn die Runde so lange geht, dass du irgendwann wieder vergessen hast, was du unter deinen Karten liegen hast und dann kommt es zu sehr lustigen Situationen, wenn du dann denkst, du hast ein Pärchen und dann hast du doch 2 verschiedene in der Hand und so.
Ja.
Ich habe es einmal nur geschafft, mit 0 zu gewinnen am Ende der Runde. Das war wild. Achso, und es gibt noch eine Kamikaze-Geschichte. Also du kannst noch ein Kamikaze bauen. Dafür brauchst du 2 Zwölfer und beide 13er. Wenn du die hast, hast du automatisch die Runde gewonnen, kriegst 0 Punkte und alle Gegner kriegen 50 Punkte. Und das Spiel endet, sobald einer bei 101 Punkten ist. Was noch viel coolere Mechanik beim Punktezählen ist, wenn du genau auf 100 Punkte kommst am Ende der Runde. Also es werden immer die Punkte aufgeschrieben, die du dann noch hast. Und wenn du genau auf 100 Punkte kommst, halbiert sich dein Punktewert auf 50 und das Spiel geht weiter. Das haben wir auch zweimal genutzt, diese Regel. Ja, das zum ersten Spiel. Ist vor allen Dingen Vorteil an der kleinen Verpackung, man kann es immer dabei haben.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist eigentlich ein Spiel, das kann man immer dabei haben. Es passt in jede Handtasche, es passt überall drin. Also ich bin ja für Hashtag Cabo immer dabei.
Ja, bin ich auch. Hashtag Cabo immer dabei ist jetzt gegründet. Ja, das ist mein erstes Spiel. Was hast du denn als erstes mitgebracht?
Ich mache gleich mit einem Kartenspiel weiter.
Okay.
Das hat meine Frau zu Weihnachten bekommen. Das heißt Castle Combo. Mhm. Und worum geht's in dem Spiel? Auf Geheiß des Königs muss man Charaktere aus Schlössern und Dörfern anwerben, um Gold und Schlüssel anzuhäufen. Und es ist so ein klassisches Spiel, wo du versuchst, dir so geschickt wie möglich verschiedene Karten vor dich abzulegen, um dann am Schluss vom Spiel möglichst viele Synergieeffekte zu haben, und möglichst viele Punkte zu machen. Du darfst 3x3, also insgesamt 9 Karten ziehen und du musst halt am Schluss gucken, dass du die Karten, die haben dann zum Beispiel so Wappen drauf, dann gibt es dann Karten, die für alle Wappen, gleiche Wappen in einer Reihe, die vor dir liegen, Punkte geben oder du hast Karten, die geben dir 10 Punkte, wenn du ein bestimmtes Wappen komplett gar nicht ziehst und so weiter und da musst du halt ein bisschen vorplanen und hoffen, dass die richtigen Karten kommen, den anderen die Karten natürlich auch wegklauen vor der Nase. Und am Schluss wird dann geguckt, wer die beste Kombo hat. Das ist sehr gut, sehr schön gezeichnet, sehr gut gemacht und macht unwahrscheinlich viel Spaß. Auch zu zweit, aber auch, wir haben es zu dritt gespielt. Super witzig.
Okay, ja, klingt ganz spannend. Jetzt überlege ich, dann gehe ich, glaube ich, erst mit dem Spiel. Das haben wir tatsächlich nicht an Weihnachten gespielt. Das haben wir jetzt erst es war noch die offizielle Weihnachtsfeier, die wir am 30. gemacht haben mit Freunden, weil wir vor Weihnachten keine Zeit haben. Da kam dieses Spiel auf den Tisch. Es heißt Verräter an Bord. Wally hat schon gesehen, weil das habe ich mit ihm zusammen gekauft. Genau, wir haben es jetzt ausprobiert. Ist auch ein Kartenspiel. Und es ist eigentlich so wie, also es ist ein bisschen wie Werwolf, nur im Piratensetting. Es gibt Piraten und es gibt Meuterer. Wir haben es jetzt zu 5 gespielt. Dann gab es immer nur einen Meuterer und 4 Piraten. Und dann gibt es 3 verschiedene Karten, also Münzkarten. Es gibt welche mit Minuswert, also -2, 0 und +1. Und die Piraten haben eigentlich das Ziel, die Truhe, was einfach nur ein Ablagestapel ist, mit Gold zu füllen. Das machst du aber verdeckt. Das heißt, du siehst zu keinem Zeitpunkt, was drin ist. Und der Meuterer hat natürlich das Ziel, sie daran zu hindern, in irgendeiner Art und Weise, indem er genau, das ist so grundsätzlich die Mechanik. Du packst in jeder deiner Runden, kannst du entweder eine Aktionskarte spielen, oder du kannst eine Beutekarte auf die Truhe verdeckt legen. Wenn du das tust, musst du immer sagen, was du reingelegt hast. Das muss aber nicht der Wahrheit entsprechen. Dann gibt es noch diese Karte der Planke. Wenn jemand 3 Planken vor sich liegen hat, wird er sozusagen von Bord geschmissen, muss seine Rollenkarte umdrehen, darf dann weiterhin an den Diskussionen teilnehmen, aber spielt nicht mehr mit aktiv mit Karten. Und dann gibt es halt noch 4 verschiedene Aktionskarten. Mit einer kannst du dir die obersten 3 Karten der Truhe angucken, musst sie aber vorher mischen. Das heißt, du weißt auch nicht, wer was reingelegt hat. Dann gibt es eine Karte, mit der kannst du die Handkarten von dem Spieler löschen. Dann muss er neu ziehen. Dann gibt es eine Karte, mit der kannst du die obersten 2 Beutekarten aus der Truhe einfach auf den Ablagestapel packen. Und es gibt eine, da kannst du 3 Karten ziehen und musst dann vom Nachziehstapel und behältst eine und 2 legst du in der Reihenfolge deiner Wahl wieder drauf. Das ist eigentlich auch schon alles. Und das führt auf jeden Fall dazu, wie Werwolf auch, dass du auf einmal deinen guten Freunden, die du so sehr lange kennst und eigentlich magst du sie total gerne und vertraust ihnen, total misstraust. Also das war sehr lustig in der Runde. Wir haben bestimmt so 4 oder 5 Runden gespielt. Und ich mag solche, Werwolf oder wie sie alle heißen, Secret Hitler gibt's ja auch noch. Oder wir hatten auch mal so ein im Shinobi-Setting so ein Spiel, wo es halt immer einen Bösewicht gab und du musst halt versuchen, den zu finden. Also die Piraten gewinnen halt, wenn sie einen gewissen Beutewert drin haben und das auch, also sobald du sagst, du möchtest die Truhe zählen, ist das Spiel so oder so vorbei. Dann kannst du danach nicht mehr weiterspielen. Dann wird geguckt, ist genug Gold drin oder nicht. Wie viel drin sein muss, ist von der Spieleranzahl abhängig. Und der Meuterer gewinnt, wenn halt zu wenig Gold drin ist. Oder wenn es mehr Meuterer oder gleich viel Meuterer als Piraten gibt, hat er auch automatisch gewonnen. Also wenn er schafft, Piraten zu dezimieren, gewinnt er auch. Und es war sehr, sehr spannend zu sehen. Also es ist schwierig für den Meuterer irgendwann, je länger das Spiel dauert, das aufrecht zu erhalten, haben wir gemerkt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube auch, das ist auch wieder ein Spiel, deswegen kannst du es von 3 bis 8 Spieler spielen. Ich glaube, je mehr Spieler dabei sind, umso lustiger ist es. Mit 5 war es auch okay. Ich glaube, mit weniger wird es irgendwann blöd, weil zu dritt hast du halt 2 Piraten, einen Meuterer. Das halt, ja.
Also
ja,
das ist so ein bisschen wie Werwölfe, wenn du da irgendwie dann nur zu viert bist und dann nur einen Werwolf hast, dann spielst du genau eine Runde oder so und dann ist es vorbei. Und das ist irgendwie, dann nimmt es den Spaß raus aus dem Spiel.
Also kann man bis zu 8 Leuten spielen, ist dann vielleicht. Und eine Runde dauert auch, also eine Packung auch nur 20 Minuten, das kam, glaube ich, auch ganz gut hin. Aber in der Regel, ja. Genau. Das dazu. Dann darfst du da noch dein nächstes machen.
Genau, ich mache weiter mit dem Spiel des Jahres 25. Und zwar heißt es Bomb Busters, wo du zusammen, das ist ein kooperatives Spiel, versuchst, eine Bombe zu entschärfen.
Okay, cool.
Und wir haben bis jetzt nur die Einführung gespielt. Das funktioniert eigentlich so, dass du am Anfang eine bestimmte Anzahl an Kabel Kärtchen zielst, also das ist eigentlich nur so ein kleines, da ist ein Stück Kabel abgebildet und dann die Zahlen von, am Schluss ist es 1 bis 12, wir waren jetzt bei der Einführung, glaube ich, bis 10 oder so, dann gibt es noch Sonderkabel und die stellst du vor dich ab, sodass nur du die siehst und dein Gegenüber macht es auch oder zu dritt und dann musst du versuchen, du kannst dann noch ein Kabel markieren, den Wert. Du kannst jetzt zum Beispiel vor die 4 ein Merkerle legen und dann weißt du, aha, oder dann wissen die anderen, das ist die Nummer 4, das Kabel Nummer 4. Und du musst quasi auf Kabel von dem anderen deuten und den Wert dahinter sagen. Wenn du aber zu oft falsch liegst, geht die Bombe hoch, weil du ja das Kabel durchschneiden musst.
Ja.
Und dafür musst du natürlich überlegen, wenn das jetzt die 4 ist, du weißt, die sind immer in aufsteigender Reihenfolge angeordnet, dann kannst du so ein bisschen kombinieren, was jetzt wie das richtige Kabel sein könnte. Mhm. Es gibt da noch Spezialkabel, rote Kabel, gelbe Kabel, die dann noch andere Werte haben. Und da kommt halt dann noch so eine taktischere Komponente dazu. Weiter haben wir noch nicht gespielt, ich bin mir sicher. Also es stehen hier 66 verschiedene Missionen, also es gibt genug zu tun. Und es macht erstaunlich Spaß. Aber ich glaube, das ist auch eins, wenn du dann irgendwie, wir haben es zu zweit gespielt, wenn du dann 3 oder 4 bist, dann bis zu 5 sehe ich gerade geht's, dann ist es einfach noch eine Spur chaotischer, aber auch vermutlich noch viel witziger.
Ja, Chaos ist bei solchen Spielen auch immer ein Faktor, der eigentlich ganz gewollt ist, ne?
Ja. Und es ist ein Spiel, das nicht so überfrachtet ist, finde ich. Manche kooperativen Spiele, die du dann irgendwie so diese gemeinsam gegen das Spiel spielst, die sind manchmal ein bisschen...
Haben so viel, ne?
Ah, weiß nicht, so viel, ja, genau, so over the top irgendwie. Und das finde ich, das ist nicht, das ist, macht tatsächlich Spaß. Also, kann ich nur empfehlen.
Ich finde es ja großartig, dass du jetzt rüber zu den kooperativen Spielen gegangen bist, weil die letzten beiden, die ich hier noch liegen habe, sind beides kooperative Spiele. Und sie schlagen beides in die gleiche Kerbe. Sie sind nämlich, das hier ist das erste, das hast du auch gesehen, das haben wir nämlich auch in dem Spieleladen. Wir waren nämlich, haben uns zwischen den Feiertagen getroffen in Nürnberg und waren da in dem sehr schönen Spieleladen. Ich habe den Namen vergessen. Aber
Ultra Comics.
Ultra Comics, genau, weil der Spieleladen hat nämlich auch noch Bags of Holding an der Kasse verkauft. Das musste ich gleich zuschlagen. Also ein Stoffbeutel mit Items drauf ist ein Bag of Holding, fand ich beste. Genau. Auf jeden Fall Shoutout an den Laden. Wenn ihr in der Nähe von Nürnberg seid, geht da auf jeden Fall mal hin. Der ist wirklich gut. Sowohl wenn ihr Spiele wollt, wenn ihr Pen and Paper wollt, Warhammer, Manga, Bücher, Comics, alles gibt's in diesem Shop. Also wirklich, das war sehr cool.
Ja. Da gibt's, du findest ja in der Regel immer jemand, der dir, wenn du eine Frage hast, also die haben da ganz viele Leute, die tatsächlich dir Spiele erklären können oder empfehlen können oder Fragen beantworten können. Und das, finde ich, zeichnet den Laden so ein bisschen aus.
Ja, das stimmt. Das Spiel, was ich hier gerade hochhalte, ist In aller Ruhe, heißt es. Hat eine Würfelverpackung, ist auch ein Kartenspiel. Und funktioniert so, also der coole Kniff an dem Spiel ist, du darfst dich eigentlich, also deswegen heißt es auch in aller Ruhe, in der Regel steht, du sollst eigentlich gar nicht kommunizieren bei diesem Spiel. Und wenn du kommunizieren möchtest, dann nicht über das Spiel. Es gibt eine einzige Karte, bei der darfst du ein bisschen sprechen. Ansonsten darfst du nichts über das Spiel verraten. Du darfst nicht sagen, was du machen willst. Du darfst nicht sagen, was du auf der Hand hast. Du darfst keine Tipps geben, gar nichts, keine Nachfragen stellen. Du sollst einfach ruhig Idee vor dich hin spielen. Und es funktioniert wie folgt. Du baust so einen Rand aus Karten auf und in diesem Rand ist dann eine 36-Felder-Matrix, also 6 auf 6, ein Rechteck. Und du musst jetzt in diesem Spiel sind Inselkarten drin mit den Zahlenwerten 1 bis 80 drauf. Und du musst jetzt diese Matrix aufsteigend füllen, unten links beginnend, dann immer die Reihen voll machen und dann geht's in einer Reihe drüber immer weiter. So dass du da drinnen aufsteigend die Inselkarten drinne hast. So, und dann gibt's noch eine Ankunfts- und eine Aufbruchkarte. Die Aufbruchkarte musst du unten links hinspielen. Wenn du die spielst, müsst ihr als Gruppe gemeinschaftlich 8 Karten abwerfen. Da dürft ihr euch besprechen, das ist die einzige Karte, wo ihr euch besprechen dürft, wie viele Karten jeder abwirft. Er darf nicht sagen, was oder warum oder was auch immer. Er kann nur sagen, ich kann 2 Karten abgeben. Und dann muss man sich halt gemeinschaftlich auf 8 Karten einigen, die abgeworfen werden. Und die Ankunftskarte, die wird ganz oben rechts hingespielt, neben den höchsten Zahlen wird, die wird als allerletztes gespielt, wenn die komplette Matrix ausgefüllt ist und dann habt ihr gewonnen. Also wenn ihr die Ankunftskarte als letzte Karte spielt, habt ihr gewonnen. Die Ankunftskarte gibt es aber nur 5-mal im kompletten Spiel. Und die Aufbruchkarte gibt es pro Spieler einmal. Wir haben es jetzt auch zu 5 gespielt, also gab es die auch 5-mal im Spiel. Die hat aber auch jeder einmal bei sich im Deck. Und die Karten werden einmal komplett verteilt, das heißt, jeder kriegt einen Stapel an Karten. Und dann geht's los. Dann fängst du eigentlich an zu legen. Und der interessante Kniff, warum das nicht so einfach ist, also es wäre Schritt 1 ist ja erstmal nur Sachen richtig hinlegen. Du musst aber, wenn du, also sobald du auf ein freies Feld legst, wo rechts und links daneben keine Karte liegt, ist alles gut. Wenn aber links oder rechts neben deiner Karte, die du gerade legst, etwas liegt, musst du die Zahlen voneinander abziehen, also die Differenz der beiden Zahlen bestimmen. Und die Zahl, die als Differenz rauskommt, musst du als Tribut bezahlen. So viele Handkarten musst du ablegen. Das heißt, wenn du neben eine 5 eine 8 legst, musst du 3 Karten ablegen. Du hast aber immer zum einen nur 5 auf der Hand. Ziehst auch immer nur auf 5 nach, das heißt, es ist schon mal limitiert, wie groß die Lücke sein kann, weil sie kann maximal 4 groß sein, sonst kannst du es nicht mehr bedienen. Und das zweite Problem ist, sobald du Karten ablegst, sobald ein Spieler in der Runde keine Karten mehr hat und keinen Zug mehr machen kann, habt ihr verloren. Das heißt, es ist ein sehr taktisches Spiel, bei dem du nicht darüber reden darfst, was du machst. Und das macht es erstaunlicherweise ganz schön schwer. Also an Weihnachten bei der Familie von Coco gespielt. Da haben wir es nicht einmal geschafft. Wir haben es dann irgendwann einmal geschafft, dass die Matrix ausgelegt war, aber dann hatte der Spieler, der nach als nächstes dran war sozusagen, nur noch eine Karte auf der Hand und das war keine Ankunftskarte. Damit hatten wir auch verloren. Also wir haben es jetzt bei der Weihnachtsfeier haben wir es auch gespielt, da haben wir es zu 5 gespielt und gleich beim ersten Mal sogar geschafft. Danach aber auch nicht wieder. Also wir haben es bisher einmal überhaupt erst gelöst und es gibt dann noch Sonderkarten, wenn, da sagt die Anleitung auch, wenn du es hinkriegst, andauernd zu gewinnen, dann kannst du diese Sonderkarten mit reinnehmen und damit auch spielen. Genau. Sehr cooles Spiel. Anderes Spielprinzip kannte ich so. Also ich kannte dieses, ich weiß nicht, Mindreader hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal. Das ist ja so ähnlich. Da musst du immer Karten abwerfen von der Hand und die müssen auch aufsteigend sein, ohne dass du kommunizierst. Das ist eigentlich wie Mindreader, nur noch ein bisschen cooler, weil Mindreader fand ich nicht so spannend, muss ich sagen. Das finde ich cooler. Mhm. Und auch noch dazu sehr, sehr schön illustrierte Karten. Jeder Zehner, also jeder neue Zehnergruppe hat immer eine neue Illustration und so. Das ist total schön gemacht. Kann man auch mit bis zu 5 Spielern spielen. Dauert 20 Minuten, ist ab 8. 8 plus steht sogar drauf. Kann man spielen. Weil letztendlich ist es eigentlich nicht so schwer.
Ich mag ja so Spiele, die so die typischen Spielkonventionen irgendwie so aufbrechen und irgendwas anders machen und irgendwie dich so aus deiner, ich meine, du setzt dich an den Tisch, spielst irgendwie, packst ein Spiel aus, einer erklärt's, man spielt's und es ist so wie immer, man sagt halt irgendwie, man redet drüber, keine Ahnung, aber sobald irgendwas anders ist oder das Spiel sagt, hey, du darfst eigentlich nicht drüber reden,
genau,
oder sowas, das finde ich total cool, weil es einfach mal so ein bisschen das Hirn anregt.
Ich fand's auch, also wir haben es natürlich jetzt nicht, wir haben jetzt nicht geschwiegen, wir haben uns über andere Sachen unterhalten so, aber selbst wenn du das machst, wenn du da einfach mal ruhig bist beim Spielen, kommt auch so eine ganz interessante Stimmung einfach auf, ne? Also das ist es halt auch einfach, ist dann irgendwie so, das finde ich ganz schön. Und ich finde es halt auch gut, dass es nicht zu leicht ist, also du brauchst halt auch irgendwie, selbst wenn du, jede Runde kann halt auch wieder schief gehen, so, wenn einer halt auch zum Beispiel, es passiert ja auch, alle haben ja gleich viel Karten auf diesem Nachziehstapel, wenn einer aber kontinuierlich immer anlegt und Tribute bezahlt, läuft der halt sehr, sehr schnell leer, während ein anderer zum Beispiel noch ganz viele Karten hat. Das darf man aber auch nicht besprechen, also du kannst ja nicht sagen, hey, hör mal auf, Tribute zu bezahlen, weil du läufst gleich an Karten leer, weil du darfst darüber nicht reden, so, ne? Das ist schon, das ist sehr, sehr spannend. So, was hast du noch?
Ich habe eins, das ist eins meiner Favoriten jetzt, die wir gespielt haben in der Weihnachtszeit. Und zwar heißt es Poesie für Neandertaler.
Oh, das finde ich, der Name ist schon mal gut.
Das ist vom Exploding Kittens Verlag oder die, die Exploding Kittens gemacht haben. Und ich lese mir vor, was auf der Packung steht. Spiel mit Wort, wo du sprich, gut Wort, sonst auch mit Stock.
Ja, das ist Poesie für Neandertaler, das stimmt.
Und das beschreibt eigentlich schon die eigentlich alles, was man wissen muss über das Spiel. Du musst wie bei Tabu eben Begriffe erklären. Und zwar hast du eine Karte, da stehen zwei Wörter drauf. Oben ist es einfach und unten ist es dann schon schwieriger. Das Schwierige ist, du darfst nur einsilbige Wörter benutzen beim Erklären. Sobald du ein zweisilbiges Wort benutzt oder ein Wort, das auf der Karte steht, bekommst du eine auf den Kopf mit einer aufblasbaren Keule, die beiliegt dem Spiel, was super lustig ist. Also wenn man das mit seiner Schwester spielt und dann mit so einer Keule neben seiner Schwester steht, wenn sie versucht, einen Begriff zu erklären, super witzig, könnte ich den ganzen Tag machen. Ich habe es auch nicht missbraucht, falls das jemand... genau. Ja, und es ist nicht so einfach, wie man denkt, aber trotzdem macht es irgendwie Spaß und funktioniert auch gut mit Kindern. Also mein 11-Jähriger hat das auch erstaunlich gut gemacht, auch wenn man merkt, dass ihm da manchmal so ein bisschen vielleicht die Wörter fehlen oder so diese Transferleistung, die so dahinter steckt. Aber genau, und das sind dann so Sachen wie, hier auf der Karte steht zum Beispiel Tod, ist der einfache Begriff, für den gibt es einen Punkt und der schwierige Begriff, für den es drei Punkte gibt, ist totes Meer. Und das muss man dann irgendwie erklären. Und man spielt es, wenn man mit mehreren Leuten spielt, spielt man es im Team. Also ab vier aufwärts sind es dann immer zwei oder drei im Team. Und man erklärt, man wechselt sich dann immer ab und gibt sich dann die Punkte. Wenn man irgendwas falsch macht, wenn man jetzt irgendwie also ein zweisilbiges Wort benutzt oder irgendwie man darf auch nicht reimen zum Beispiel, also ein Wort, das ähnlich klingt, dann bekommt man einen Minuspunkt für die Karte. Also man muss quasi wirklich gut überlegen, dass man nicht zu viel Quatsch macht. Also ist witzig, kann ich nur empfehlen. Und was ich jetzt qualitativ gut finde, ist eigentlich nur ein kleines Gimmick. Es ist sogar ein Flickset für diese aufblasbare Keule dabei. Und das ist, finde ich, nicht selbstverständlich bei so Spielen.
Cool. Nee, ist es nicht, das stimmt. Das finde ich gut. Da fällt mir gerade ein, das habe ich nämlich nicht hier liegen, weil das war nicht mein Spiel, aber eins, was wir an der Weihnachtsfeier noch gespielt haben. Ich glaube, wir haben im Podcast, du hast mir da, glaube ich, sogar schon mal von erzählt, es war Bohai.
Ja.
Ja, das habe ich jetzt auch mal gespielt. Ich will gar nicht groß erzählen, was es ist, weil wir haben, glaube ich, im Podcast schon mal drüber gesprochen.
Genau,
über
Bohai. Ist so ein gutes, also ein Kartenspiel, Eisbrecherspiel kann man es nutzen.
Und, ja. Genau. Sehr lustig auf jeden Fall, hat großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil da ja auch so Regeln bei sind, die einfach super anstrengend sind. Wenn du zum Beispiel keine Verben mehr sagen darfst, dann fängst du schon echt an zu stocken manchmal. Das ist sehr lustig. Aber mein letztes Spiel, was ich noch mit habe, und das wird dich sehr freuen.
Ja, das habe ich jetzt mir schon ein paar Mal in der Hand gehabt.
Ist Bossfight QR. Und Bossfight QR hat mich auch angelächelt und ich habe es meiner Freundin Adventskalender dann gepackt mit einem ganz großen Eigennutz, weil ich es eigentlich auch spielen will.
Aha.
Wir haben es jetzt an Silvester gespielt und es hat großen Spaß gemacht. Also es ist halt auch ein kooperatives Spiel. Es ist ein Bossfight-Spiel. Es sind 10 Bosse inkludiert. Du kannst den nächsten immer erst spielen, wenn du den vorherigen geschafft hast. Und der besondere Kniff bei dem Spiel, es arbeitet mit einer App. Also du hast eine App, die praktisch die Bosse simuliert. Und jede Karte, die du spielst, hat auch einen QR-Code hinten dran. Das heißt, du hast das Handy in der Mitte liegen, du setzt dich dann da auch in der App hin, wo du sitzt, wo die Spieler sitzen, was sie spielen, und du scannst deine Aktionen immer ein, also die Karten, die du ausspielst, und dann werden sie halt auch auf den Boss gewirkt. So funktioniert es grundsätzlich. Und dann gibt's halt vier verschiedene Charaktere, vier verschiedene Klassen, die man kombinieren kann, wie man will. Und das Spannende daran, finde ich, und deswegen fand ich die App-Unterstützung da ganz geil, der Boss reagiert auf das, was du tust. Also er passt seine Taktik deiner Taktik an. Und es gibt halt auch so, wir hatten jetzt zum Beispiel so einen Froschkönig-Boss, das war der erste, oder war das so der, nee, das war der erste Boss. Es gibt einen Intro-Boss und dann gab es den Frosch. Und der hat zum Beispiel, wir haben nicht rausgefunden, es geht nämlich auch darum, dass manche Mechaniken, also dir wird ganz viel erklärt, die Einleitung ist sehr, sehr gut. Also es ist immer so, du liest einen Abschnitt, dann heißt es, jetzt mach erstmal in der App weiter, dann machst du ein bisschen was in der App, dann geht's wieder in die Anleitung und es ist sehr gut strukturiert und sehr einfach zu verstehen. Es gibt aber auch den Abschnitt, wo dir die Anleitung sagt, so, es kann auch Mechaniken geben, die werden hier nicht erklärt und das ist auch gewollt so, weil dann gilt es nämlich darum, selber rauszufinden, warum der Boss eine Mechanik macht, wann er sie macht und wie man sie umgehen kann. Mhm. Und diesen ganzen Part da dran, dieses Erkniffeln von Boss-Mechaniken, die dir nicht erklärt werden, wir haben es zum Beispiel beim ersten Boss gehabt, der hat immer regelmäßig einem einen Giftmarker gegeben. Giftmarker sind deswegen kacke, weil die in jeder Runde einen Schaden machen und je mehr du davon hast, Coco hatte irgendwann 9 Stück, die hat pro Runde einfach 9 Basisschaden gekriegt, egal was der Boss Boss noch an Schaden an ihr gemacht hat. Und wir haben partout nicht rausgefunden, was die Mechanik ist, dass das triggert. Wir haben sie dann einfach geswitcht und haben gesagt, wir machen jetzt Vollgas-Damage, scheiß auf die Giftmarker, damit wir es überhaupt schaffen, weil der Boss ist auch wirklich schwer gewesen. Also wir haben es sozusagen in der letzten Runde geschafft, hätten wir es in der nicht geschafft, wären wir gestorben. Mhm. Und sobald einer stirbt aus der Gruppe, ist auch der Kampf verloren, dann musst du ihn neu starten. Also das ist sehr spannend und ich glaube mit den zusätzlichen, und das ist auch, also das will ich dir noch zeigen, das seht ihr natürlich im Podcast jetzt nicht, aber was mich geflasht hat, war das Innenleben der Weil du hast erstmal, da muss ich gucken, dass ich das hinhalte und nebenbei rede, du hast halt diese Anleitung, das ist ja normal. Mhm. Und du hast dann so einzelne Päckchen, wo du deine Helden zwischenlagern kannst. Nee, das sind die Helden, wo du deine Heldenkarten reinpackst. Und du hast aber auch, genau das, was du gerade sagtest, hier oben die verschiedenen Kampagnenboxen, die du erst nach und nach aufmachen darfst.
Cool, das ist, schaut sehr hochwertig aus.
Ja, und da drin ist es auch nochmal unterteilt mit Stoppkarten und Abschnitten und da sagt dir die Karte immer jetzt erst aufmachen, wenn der die App das sagt, so nach dem Motto, oder wenn du den Boss besiegt hast. Und das ist wirklich, das sind die Lebenspunkte-Marker zum Beispiel, die waren noch einmal zum Zusammenbauen, alleine die fand ich schon recht hochwertig. So zum Drehen, da hast du da in der Seite so.
Ja.
Und das ist wirklich, also es ist halt ein Pegasus-Spiel, ne? Das erwarte ich bei denen auch mittlerweile einfach, dass das qualitativ hochwertig ist. Aber es macht sehr großen Spaß. Also. Ja, ist gut angekommen in der Runde und hat guten Spaß gemacht. Ist halt auch vor allen Dingen was ganz Cooles, du kannst auch 4 Schwierigkeitsgrade pro Boss wählen und da ist halt wirklich, also wir haben den ersten Schwierigkeitsgrad nicht gespielt, weil da stand halt drin für komplette Anfänger, die noch nie irgendwie ein kooperatives gespielt haben. Wir haben jetzt den drittletzten Schwierigkeitsgrad gleich gemacht, weil wir ja auch schon Aventuri-Erfahrung und so haben und das war knackig, aber wir haben es geschafft. Also ich glaube, dass wenn das Spiel halt auch für alle funktioniert. Also auch wenn du gar keinen Plan davon hast, dann nimmst du halt den leichten Schwierigkeitsgrad und kommst wahrscheinlich gut zurecht. Hast womöglich aber trotzdem auch noch eine Herausforderung dabei. So.
Jetzt natürlich, was alle Podcast-Hörer wissen wollen, hat's auch Coco Spaß gemacht, weil du es eher in Adventskalender
hat's gepackt auch. Hast. Hat's auch. Sie war ja, als sie es ausgepackt hat, war sie so... Aha, also beide Spiele, die ich geschenkt habe, haben genauso zu dieser Reaktion geführt. Das andere war ja Sky Team, das hatte ich ja letzte Folge schon erzählt. Und bei dem war sie noch mehr, aber es hat ihr hinterher auch wirklich Spaß gemacht, doch. Also das hat sie auch gesagt, da war ich dann auch ganz beruhigt, dass ich das
sehr nicht gut, nur,
das für mich reingeschummelt habe. Genau.
Ich habe noch ein halbes Spiel.
Ah ja, du hast gesagt, du hast noch ein halbes Spiel, genau.
Ich habe noch ein halbes Spiel dabei. Weil das kein neues Spiel ist, sondern eigentlich ein altes Spiel, das ich schon seit langer Zeit habe. Und ich habe es vorgestern das letzte Mal vor ungefähr 10 bis 12 Jahren gespielt. Und es ist Dominion.
Okay. Ah ja, doch, ja.
Dominion, wer es nicht kennt, ist eins dieser Deck-Building-Spiele, wo du... also du suchst dir aus einem relativ großen Fundus 10 Karten oder 10, ja, wie sagt man da, 10 Karten aus, die du quasi auslegst in die Mitte, die du dir kaufen kannst. Das Ziel vom Spiel ist, so viele Punkte wie möglich zu erreichen, dir einzukaufen, bevor entweder 3 von diesen 10 Anfangskarten, also 3 von diesen 10 Karten, die du dir kaufen kannst mit unterschiedlichen Eigenschaften, oder die Provinzen, das sind die 6 Punkte geben, also das ist quasi die höchsten Punkte, die du dir auf einmal kaufen kannst, bevor eins von beiden leer ist. Und du kaufst dir dann so nach und nach Karten, die immer wieder in dein Deck kommen, die du immer wieder neu mischt und die du dann versuchen musst, so gut wie möglich zu kombinieren, dass du halt in einem Zug dann möglichst viel Geld nachziehst und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein stetiger Durchlauf. Und dann sind dann irgendwann so abgefahrene Kombis, wo du hast normalerweise genau eine Aktion und einen Kauf pro Runde. Und wir hatten gestern, glaube ich, einen Spielzug, der irgendwie mindestens 10 Minuten gebraucht hat oder so, weil derjenige wirklich... er hat am Schluss 40 Karten oder so gehabt, aber er hat es geschafft, fast sein komplettes Deck einmal in einer Runde durchzujagen, sozusagen, weil er sich halt so geschickt die Karten gekauft hat. Und es gibt Kartenkombinationen, die anstrengend sind, die vielleicht auch nicht unbedingt viel Spaß machen, weil dann irgendwie ja schlecht, die Karten schlecht kombiniert sind. Es gibt diverse Erweiterungen für das Spiel mittlerweile. Und aber ich habe gestern einfach wieder gemerkt, oh, das, ich weiß schon, warum ich das früher so gern gespielt habe, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Da kommt auch jeder rein und es ist, auch wenn es kompliziert klingt, super einfach erklärt und holt eigentlich irgendwie alle ab.
Ja, kurzer Einwurf zu dem, es gibt viele Erweiterungen. Es ist mittlerweile die 16. Erweiterung rausgekommen.
Genau.
Rising Sun heißt die. Ich habe auch gesehen, das ist mir nämlich aufgefallen, deswegen musste ich gleich, wir hatten das im Spielladen auch gesehen, alleine da standen, glaube ich, 10 Stück im Regal oder so verschiedene.
Genau, also ich habe 2 Grundspiele und 3 Erweiterungen und in den Erweiterungen sind so, boah, keine Ahnung, allein schon 12 bis 15 Karten. Wie nennt man denn diese einzelnen Kartendinger? Eigentlich sind es Personen, die du dir dann einkaufst. Okay. Weil immer irgendwie sowas wie Schmied, Dieb, keine Ahnung, und die kombinierst du dir dann eben zusammen. Es gibt auch Apps für Handy, wo du dann deine Erweiterungen anklickst und dann stellt er dir quasi automatisch was zusammen. Das kann natürlich auch schief gehen. Und in jeder Erweiterung ist normalerweise in der Anleitung auch eine Empfehlung drin, wie zum Beispiel hast du das Grundspiel und die Erweiterung kombiniert die Karten und das sind dann eigentlich Sets, die in der Regel gut funktionieren oder dir zumindest die Mechaniken von den einzelnen Karten näher bringen. Wir hatten noch eine abgefahrene Karte gestern, Besessenheit hieß die, wo du den Spielzug von dem Spieler zu deiner Linken kontrollierst. Also du führst quasi einen kompletten Spielzug durch, so einen Extrazug und all die Karten, die sich der Spieler in dem Spielzug kauft, du triffst sämtliche Entscheidungen und alle Karten, die sich der Spieler nehmen kann durch irgendwelche Karten oder kaufen kann, die bekommst du dann. Das ist total abgefahren.
Oh, wild.
Ja, meine Frau hatte so eine und ich war der Leidtragende. Ob es jetzt förderlich für die Ehe ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es war trotzdem ein witziger Abend.
Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. Ja, cool. Ja, Dominion habe ich auch schon mal, ich glaube, irgendwann eine Runde mal gespielt. Ein Kumpel von mir hat das. Ja. Genau. Das zu den analogen Spielen.
Ich habe mir für die digitalen Spiele eine Liste angeguckt. Und zwar, wir haben ja ein neues Jahr und es kommen ein paar Spielchen raus dieses Jahr. Und zwar ist es von Polygon so 50, die meist 50 meist erwarteten Videospiele. Das ist natürlich immer so eine subjektive Liste, weil die natürlich von dem Autor von dem Artikel sind. Aber das sind ein paar Spiele dabei, die irgendwie abgefahren sind und irgendwie auch ganz nett. Ganz oben in der Liste ist das 007-Spiel First Light, das von den Hitman-Machern ist. Das quasi so ein Action-Adventure mit James Bond ist. Trailer schaut abgefahren aus. Und ich glaube, so richtig viele James-Bond-Spiele gab es bis jetzt auch nicht. Es gab natürlich den guten alten Klassiker auf dem Nintendo 64.
GoldenEye, ne?
GoldenEye. Und danach schaut es schon schlecht aus. Also ich bin gespannt, was die Hitman-Macher IO Entertainment oder nur IO mittlerweile, ich weiß gar nicht, was die da so draus zaubern.
Ja.
Genau. Dann, was eins der Spiele ist, die, wo ich mich sehr drauf freue, das wurde auch nur vor so, wurde auch vor noch gar nicht so langer Zeit angekündigt, ist Control Resonant. Das ist der Nachfolger von Control. Und Control von Remedy ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist nicht jedermanns Sache. Manche sagen, das Kampfsystem ist irgendwie anstrengend oder keine Ahnung. Aber ich mag einfach dieses weirde Setting, in dem dieses Spiel ist, wo du einfach, also bei Control geht's drum, dass du in eine Behörde eindringst und dann sogar zum Chef dieser Behörde wirst, aufgrund dubioser Umstände, wo du gegen Gegenstände, also zum einen mit besessenen Menschen zu tun hast, aber auch mit Gegenständen, die aus irgendwelchen Gründen irgendwie bestimmte Kräfte entwickelt haben. Also das spielt so mit diesem, wie heißt das? Da gibt es so eine spezielle Bezeichnung dafür. Das passiert, da muss ich nochmal nachgucken, erzähle ich euch in der nächsten Folge, aber ich mag einfach so dieses Setting. Also es gibt zum Beispiel, du bei Control 1 kommst du in den Raum, wo jemand vor einem Kühlschrank sitzt und er muss diesen Kühlschrank anstarren. Das ist quasi das, was er von seinem Chef gesagt bekommen hat, weil er weiß, wenn er diesen Kühlschrank nicht mehr anstarrt, dann passiert irgendwas Schreckliches. Und nachdem aber diese ganze Behörde so im Shutdown ist, ist seine Ablöse nicht gekommen. Das heißt, er sitzt da seit keine Ahnung wie viel Stunden und ist schon völlig fertig. Und in der Zeit, wo du dann, ich will euch eigentlich gar nicht spoilern, aber es passieren Dinge.
Ja.
Genau, und da kommt jetzt eben der zweite Teil raus, wo, wenn ich es richtig verstanden habe, wieder die Hauptdarstellerin vom ersten Teil mitspielt, aber auch ihr Bruder.
Auch ein neuer Charakter, ne?
Genau.
Ja, ich hatte den Trailer gesehen, der ist doch bei den Game Awards mitgezeigt worden.
Ah, ja, genau.
Da kam die Ankündigung.
Genau, dann natürlich das Spiel, wo alle. Also
das Spiel.
Das Spiel, was ist denn das Spiel, Matze, was nächstes Jahr. Also GTA dieses 6. Jahr das. Ja, GTA 6, genau.
Ist das Spiel.
Ich bin gespannt, ich muss dir ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich habe GTA 5 gespielt. Ich fand die Story gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, es ist eigentlich. Und
jetzt komme ich, der dir sagt, dass ich GTA 5 noch nicht gespielt habe.
Ja.
Ja, weil GTA hat dieses Problem auch wieder. Es ist ein massives Spiel, was massiv viel Zeit frisst. Und ich habe mich deswegen da einfach noch nicht rangesetzt, weil ich Angst habe, dass das so ein Cyberpunk-Ding wird bei mir mit. Ich bin total gehypt, fang an, spiel, weiß ich nicht, 30, 40 Stunden und dann bricht's irgendwie ein und dann kann ich von vorne anfangen, weil ich irgendwann gar nicht mehr weiß, was ich gemacht habe. Deswegen noch kein GTA 5 gespielt. GTA 6 wird wahrscheinlich trotzdem ziemlich nice. Ich weiß aber nicht, ob ich spielen werde, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist, glaube ich, das am meist erwartetsten Spiel. Ich glaube, es soll im November kommen, ne?
Ich aktuell. Auch nicht. November, ja. Es wurde ja jetzt ein paar Mal verschoben.
Ja.
Was lustig ist, weil es Spiele gibt, die verschoben wurden, als es noch im Frühling rauskam, auf den Herbst. Und dann haben die GTA auf Herbst verschoben. Also da rechnen schon die Leute mit, dass da ordentlich, also wenn du in der gleichen Woche oder um GTA rum rauskommst, dass du da schlechte Karten hast.
Ja.
Wobei ich da ehrlich sagen muss, da bin ich einfach gespannt, wie sich so der ganze Hardware-Markt entwickelt, weil PC-Kauf ist momentan so absurd teuer. Und ich glaube, aber hier steht auch nur, dass es für Konsolen angekündigt ist. Oder?
Sehe ich das richtig? Das weiß ich gar nicht.
Da bin ich gespannt, wie das dann läuft, ob es läuft, wie sich dann die Leute wieder aufregen, weil es vielleicht auch nicht optimiert ist. Ja, hier steht jetzt in dem Artikel nur PS5 und Xbox X.
Okay.
Aber mal gucken.
Und auch ein riesiges Spiel wieder für die ganze GTA-RP-Community, ne?
Ja.
Die ja auch riesig ist.
Ja, und das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum erstens die so lange gebraucht haben, um ein neues rauszubringen, weil sie natürlich GTA 5 gemolken haben bis zum Geht nicht mehr. Ich meine, es kam für die PS4 raus. Oder? Sogar noch für die PS3? Nee, für die PS4. Es kam auf alle Fälle vor über 10 Jahren raus. Ich glaube schon.
Das kann gut sein,
Ja.
ja. Doch, das kann sein.
Genau. Hast du irgendein Spiel, wo du dich so drauf freust dieses Jahr?
Nee, weil das Einzige, was angekündigt wurde, hat noch kein Release-Date und wird auf jeden Fall nicht dieses Jahr kommen, weil das war Divinity. Da habe ich mich sehr, also zwei Dinge zu Divinity. Ich weiß gar nicht, ob wir über den Trailer schon gesprochen haben in der letzten Folge. Es war der wohl verstörendste Trailer aller Zeiten, den ich je gesehen habe. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen eine kleine Welle losgetreten, wenn ich so zumindest mitbekommen habe, aufgrund des Inhalts des Trailers. Wenn ihr noch nicht geguckt habt und Bock habt, was Verstörendes euch anzugucken, seht euch den Trailer vom neuen Divinity an. Er ist sehr weird. Ja, aber da freue ich mich drauf. Aber da heißt es halt, sie wollen es in unter 6 Jahren releasen. Das heißt, das ist noch Zukunftsmusik. Also nicht, sage ich, 6 Jahre ab jetzt, aber 6 Jahre insgesamt Entwicklungszeit. Darunter wollen sie sich halten. Von daher habe ich nächstes Jahr gar nicht. Ich glaube, ich habe gar keine großen Releases nächstes Jahr. Nee. Nicht, dass mir was einfallen würde gerade. Wenn doch, reiche ich nach. Was ich aber jetzt heute tatsächlich noch, kleiner Ausflug auch in Spiele, die es schon viel zu lange gibt, die auch gerade sehr, sehr wieder im Kommen sind oder beziehungsweise aufgrund eines gewissen Herrn Hand of Blood wieder sehr viel gespielt werden, ist WoW Classic Hardcore. Kam nämlich jetzt gerade ein Kumpel auf die Idee, da mal wieder also in Classic reinzuspielen. Mit dem habe ich schon mal ein bisschen Classic gespielt. Und jetzt haben wir uns gesagt, naja, man kann ja auch eigentlich mal Classic Hardcore spielen. Und jetzt werden wir heute anfangen, Classic Hardcore zu spielen. Vorausgesetzt, wir kommen auf irgendeinen Server rauf, weil durch dieses ganze Sauerkraut-Event, was es ja gerade gibt, wo ja viele Streamer gerade wieder Classic
Ja,
Hardcore
alle,
spielen.
gefühlt alle.
Alle, genau. Also wenn du Twitch aufmachst, spielen eigentlich alle das gerade, sind die Server natürlich dementsprechend voll.
Aber was ist denn WoW Hardcore?
Ach so, ja, das ist wie normales WoW, nur Tod gleich Tod. Also wie ein Souls-like. Ein WoW
Das heißt, wenn
Souls.
du stirbst, dann ist dein Charakter weg.
Genau, wenn du stirbst, ist Charakter weg. Das heißt, du darfst nicht sterben. Das macht schon, also weil jeder, der mal WoW Classic gespielt hat, weiß, dass WoW Classic an sich ja schon schwieriger ist als WoW Retail, also bei weitem schwieriger. Das war damals einfach noch so, dass die Spiele oder das WoW sehr schwer war. Und das macht, glaube ich, auch den Anreiz eines Hardcore-Servers dann aus, dass du dieses schwierige Spiel nimmst, wo dir ein Fehler eigentlich sehr schnell dich umbringen kann. Und dann das halt noch gemischt mit der, ja, du bist halt endlos tot, wenn du tot bist. Das ist schon eine interessante Kombi.
Ja, ich habe da am 30. Nee, doch am 30. noch ein bisschen reingeguckt oder am 29.
Ja.
bei ein paar Streamern und das war spannend, weil ich habe tatsächlich WoW noch nie so taktisch gesehen bei irgendwelchen Leuten,
Ja.
weil du natürlich ganz anders an so Quests und so rangehst und überlegst, okay, wenn ich jetzt da reingehe, pulle ich aus Versehen zu viele Gegner, wie stehen die und so und da guckt man mittlerweile einfach nicht mehr drauf.
Nee, heute rennst du rein, drückst 5 Knöpfe und die sind tot. Das war damals aber nicht so. Und vor allen Dingen durch die Hardcore-Mechanik dann nochmal mehr, ne? Ich meine, wenn du gestorben bist, bist du gestorben. Sonst bei WoW bist, hast halt einen Laufweg gehabt mitunter und ein bisschen Repkosten, aber
Und
tot,
das,
also in
also ich kenne
Permadeath
es
ist
von
schon.
Diablo, ich habe das bei Diablo
Ja.
gemacht,
Ja.
bei Diablo 3, einmal, keine Ahnung, da war ein Kumpel da, wir haben halt so einen klassischen LAN-Nachmittag-Abend gemacht und 3 Stunden gespielt und dann einfach durch einen dummen Fehler war ich hinüber und das ist halt schon so ein Moment, wo du dann so, du guckst, also du guckst natürlich schon drauf, aber auf einmal dann so, bam, bam, Schaden, tot. Und dann sitzt du
Ja.
dann schon so und denkst dir, oh mein Gott, war das jetzt dumm? Und ich finde, dieser Druck, der steigt, je weiter du kommst, weil du natürlich
Ja.
umso wertvoller sozusagen der Charakter wird.
Ja, voll. Bei Diablo habe ich es auch gern gemacht, bei Diablo 3 Hardcore-Charaktere gespielt. Das war irgendwie ganz witzig.
Ja.
Vor allen Dingen, weil da ja dann auch bei Diablo 3 immer noch diese Stellschraube war mit, im Endgame hast du es ja dann auch immer noch versucht, immer schwerer zu stellen und das so auszureizen, wie weit du gehen konntest, aber umso eher kamst du ja in diesem Moment, wo dich ein Freeze getroffen hat und ein Explodierer gleichzeitig oder zwei und du halt insta-tot warst, weil du es nicht verhindern konntest, ne? Also das ist ja so dieses Austarieren, wie weit an die Ecke kann ich gehen, bis es mich killt. Mhm. Schon sehr spannend. Ja, da werde ich heute Abend mal reinzocken, mal gucken.
Nicht schlecht.
Und ich habe tatsächlich, wovon ich noch erzählen kann, im digitalen Bereich, gestern wieder eine Runde Ark Raiders gespielt. Da gibt es aktuell eine neue Season und einen neuen Modus, nämlich einen Wintermodus, der ganz cool ist, weil er eigentlich nur dafür sorgt, dass du auf den bestehenden Maps Schnee hast, der dafür sorgt, dass wenn du zu lange dich außerhalb von Gebäuden aufhältst, du so einschneist und dann einfach Leben verlierst. Das heißt, du hast noch eine weitere Mechanik, die dich umbringt auf dieser Karte und du musst halt immer wieder zwischendurch in Gebäude rein, was auch teilweise schwierig sein kann, wenn die Gebäude eh gerade umkämpft sind. Also eine ganz coole Mechanik.
Das klingt tatsächlich spannend. Ja. Ich hab noch nicht ausprobiert.
Ja.
Ich habe noch einen Tipp für die Nintendo Switch Besitzer, falls ihr eine Switch 2 habt und ein bisschen Baldur's Gate 3 Feeling haben wollt. Larian hat jetzt für Divinity Original Sin 2 einen Switch 2 Patch rausgebracht. Das heißt, das Spiel ist jetzt, also die Grafik löst ein bisschen höher auf, mehr Frames, bisschen mehr Effekte. Und es spielt sich tatsächlich sowohl am Fernseher als auch im Handheld-Modus ziemlich gut und schaut auch richtig schick aus. Vorher war es so ein bisschen verwaschen alles. Und Original Sin 2 ist auch ein wahnsinnig gutes, wahnsinnig großes Spiel, das man empfehlen kann. Und momentan ist es, glaube ich, bis zum 6. oder 11. sogar noch im Angebot. Und dieses Switch 2 Patch kostet nichts. Manche Hersteller verlangen ja ein bisschen was dafür, manche nicht.
Ja, auch wieder Larian halt, ne? Larian macht das natürlich nicht.
Und ansonsten habe ich tatsächlich nichts. Ich bin, wie gesagt, gespannt, was das Jahr so bringt. Auch so spieletechnisch, Brettspieletechnisch. Und freue mich jetzt noch drauf, weil ich in 3 Tagen mit meinem Sohn ins Heldenverlies gehe. Das Heldenverlies ist so eine Mischung aus Rollenspiel, Live-Rollenspiel und Escape Room.
Das klingt richtig cool. Ich bin sehr neidisch.
Und genauer kann ich es aber tatsächlich auch noch nicht beschreiben. Aber ich würde euch auf alle Fälle einfach davon erzählen das nächste Mal. Er hat jetzt ganz
lange gesagt,
er wird da hingehen, weil er nämlich bei einem Kindergeburtstag da schon war. Und jetzt haben wir die Zeit dazu und das Christkind hat auch einen Gutschein dafür gebracht.
Sehr und das dann, war toll.
Bin ich gespannt und erzähle euch das nächste Mal mehr davon.
Ja, ich will auch wissen, was es war. Das klingt voll gut. Dann viel Spaß euch da. Mhm. Viel Spaß den lieben Zuhörern beim Weiterspielen von Spielen. Schreibt uns immer gern, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge bei Blue Sky. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder in einer neuen Folge.
Genau. Bleibt gesund und denkt dran, ein Würfelbecher ist keine schlechte Idee.